Realismus. Auch im Kulturleben Deutschlands gefürchtet und unerwünscht. Im bundesdeutschen Kulturleben versuchte man früher und energischer, vor allem offener, nicht immer erfolgreicher, die Klischees vom jüdischen Unmenschen oder Übermenschen zu überwinden. Verständlicherweise bewegte man sich am liebsten auf sicherem Boden. Aufführungen von Lessings Nathan der Weise waren die ehrenvollste und bequemste Art, sich mit der Judenfrage im Besonderen und der Toleranz im Allgemeinen zu beschäftigen. Viel schwieriger wurde es mit Shakespeares Kaufmann von Venedig. Konnte, ja durfte man dieses Stück vom geprellten und rachedurstigen, vom leidenden und leidverursachenden, also vom sowohl guten als auch bösen Juden Shylock, einem deutschen Publikum vorführen? Man sitzt mit Herzklopfen im Parkett, fühlt den Pulsschlag des Stückes steigen und fallen, wartet auf Versöhnung und fragt sich, wird es diesmal gelingen, den ganzen so komplexen Reichtum des Stückes fassbar zu machen, sodass kein Makel bleibt? Schrieb im September 1957 der Theaterkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, anlässlich der damaligen Düsseldorfer Premiere des Kaufmann von Venedig. Es war die erste Aufführung des Stückes, die nach dem Krieg in der Bundesrepublik Deutschland gewagt wurde. Der Theaterkritiker konnte aufatmen, denn das war eigentlich vorhersehbar. Denn der Hauptdarsteller war nicht nur ein wirklich herausragender Schauspieler. Er war auch Jude und hieß Ernst Deutsch. Trotzdem war es ein Drahtseilakt. Das zeigte sich noch viel deutlicher Anfang der 1970er Jahre in West-Berlin. Die Freie Volksbühne bereitete eine Neuinszenierung vor. Heftige Diskussionen über die alt-neue Frage setzten ein. Ist es nicht immer noch zu früh für eine Aufführung dieses Stückes? Gerade in Berlin? Gerade hier, wo die sogenannte Endlösung geplant und beschlossen wurde? Die Zweifler wurden von amtlichen jüdischen Stellen bestärkt. Nein, so die offiziellen Erklärungen, dieses Stück könne nicht aufgeführt werden. Noch nicht. Vielleicht gar nicht. Trotzdem wurde das Stück gespielt. Erstens zeigte man mehr den Leidenden und Geprellten als den schurkigen und prellenden Shylock. Und zweitens bot wiederum der Hauptdarsteller das beste Alibi, Fritz Kortner. Kortner war nicht nur Jude, sondern erwähnte sich oft von Antisemiten und Antisemitismen umgeben. Er war gerade in dieser Frage höchst sensibel. Er musste sich nicht von jüdischen und nichtjüdischen Interessenvertretern vorschreiben lassen, was er für antisemitisch zu halten habe. Auch in den 1980er Jahren konnte das alt-neue Ringen um Zerr oder Idealbild beobachtet werden. Wenigstens zur Woche der Brüderlichkeit wird irgendwo der Nathan aufgeführt. Aber mit dem Stück Ghetto des israelischen Dramatikers Joshua Sobol hatte man erhebliche Probleme. Nicht nur mit den jüdischen Gemeinden. In diesem Stück wurden einige der Opfer, wurden also einige Juden, schuldlos schuldige Mittäter der nationalsozialistischen Judenmörder. Scheinbar locker als Quasi-Musical wurde eine wahre Tragödie aufgeführt. Im Ghetto der litauischen Hauptstadt Vilna hatten die Deutschen, wie in vielen anderen Städten Osteuropas, eine Art Selbstverwaltung der Juden eingerichtet. Den sogenannten Judenrat. Juden, die ihre Glaubensgenossen eigentlich vor Verschleppung und Ermordung retten wollen, müssen mit den Deutschen zusammenarbeiten. Ja, diese Judenräte müssen entscheiden, wer die wenigen Medikamente bekommt, die es im Ghetto noch gibt. Die Jungen oder die Alten. Soll man die Jungen und Produktiven länger leben lassen? Sind sie die vermeintlich Wertvollen? Diese Frage stellen sich nicht etwa eingefleischte Nazis auf der Bühne, sondern jüdische Amtsträger im Ghetto Vilna, das stellvertretend für andere steht. Soll man das jeweils dritte Kind einer Familie in die Gasöfen schicken, damit wenigstens zwei bei Vater und Mutter bleiben können? Schreckliche Fragen und schreckliche Antworten. Denn der Judenrat entscheidet sozusagen positiv. Mit böse durch die Luft sausendem Stöckchen steht der Ghetto-Chef vor einer blutig-roten Sonnenscheibe und zählt den 2x2-Reim des Todes auf. Vater, Mutter, Kind, Schluss. Ein SS-Mann meint verwundert, Schauen wir euch Juden in die Gesichter, dann blicken wir in einen Zerrspiegel. Es starren uns unsere Karikaturen an. Das ganze Ghetto ist ein solcher Zerrspiegel. Die Verfolgten und Geknechteten haben die Methoden ihrer Verfolger und Henker übernommen. Nur, nein, mehr als nur, denn darauf kommt es an, die Motive sind grundverschieden. Die NS-Mörder wollen die Juden ausrotten. Der Judenrat versucht das Überleben. Die europäische Erstaufführung inszenierte die Freie Volksbühne in West-Berlin. Ausgerechnet in Deutschland, ausgerechnet in Berlin, sagen wieder viele, sehr viele. Der israelische Schriftsteller Boaz Evron pries nach der israelischen Welturaufführung, ebenfalls 1984, das Drama mit folgenden Worten. Ghetto von Joshua Sobol ist das erste von vielen Stücken, die ich im Verlauf der Jahre über den Massenmord an den Juden gesehen habe, das von wahrem intellektuellen und künstlerischen Wert ist. Hier gibt es weder Idealisierungen noch Verteufelungen. Hier werden Menschen aller Charaktere und aller politischen Anschauungen vorgestellt, die sich in einer Höllensituation befinden. Es ist ein realistisches Theaterstück. Genau darauf kommt es an. Es ist, wie Evron schreibt, ein realistisches Stück. Es ist ein großartiges Stück, meinte damals auch Henrik Broder. Aber er ergänzte unverzüglich, aufgeführt in Deutschland wird es zum richtigen Stück für das falsche Publikum. Die deutschen Zuschauer können gar nicht anders, als dieses Stück falsch zu verstehen. Die Deutschen? Alle? Junge? Alte? Schuldige? Unschuldige? Was ist das für ein biologisch geprägtes Weltbild? Durch Geburt soll der Deutsche dieses Stück missverstehen müssen? Das kann ich nicht, das will ich nicht so verstehen. Es erinnert an die Weltanschauung der früheren Kolonialherren. Weil die Völker Asiens und Afrikas, wie sie meinten, unreif waren, müsse man sie lenken und leiten. Unabhängigkeit und Selbstbestimmung könne man ihnen erst gewähren, wenn sie reif wären. Nun auf einmal soll diese Einstellung dem geistigen Stand unserer Zeit entsprechen, der Zeit nach dem millionenfachen Völkermord? Sollte uns der millionenfache Völkermord nicht gerade gelehrt haben, wenn es denn eine Lehre hieraus gibt, dass Pauschalurteile verhängnisvoll sind? Diese Lehre muss für alle gelten, für Deutsche und Nichtdeutsche, für Juden und Nichtjuden, für Israelis und Nicht-Israelis. Demokratie, Freiheit, Toleranz, Bürger und Menschenrechte sind unteilbar. Wie gesagt, das Stück wurde aufgeführt. Dass es dazu kam, lag wohl nicht zuletzt an der Tatsache, dass auch diese problematische Inszenierung von einem Juden übernommen wurde, von Peter Zadek. Er war über die Argumente und Methoden der jüdischen Gemeinde so verärgert, dass er aus der Gemeinde austrat. Er wollte mehr deutsch-jüdischen Realismus. Und genau das sollte durch eine christlich-jüdische Aktion verhindert werden. Nicht nur der Regisseur des Stückes Ghetto, also Peter Zadek, war Jude. Auch die Hauptdarsteller, Esther Ofarim und Michael Degen, waren Juden. Nach dieser durch Juden für Nicht-Juden abgesicherten europäisch-deutschen Erstaufführung war das Eis gebrochen. Andere Inszenierungen in Deutschland folgten. Natürlich auch spätere Skandale mit anderen Stücken von Sobol. Das Muster wiederholte sich. Realismus war nicht gefragt und immer wieder äußerte die eine oder andere jüdische Gemeinde Zweifel an der Reife des deutschen Publikums. Die Zweifelsbekundungen waren die defensive Variante. Es gab auch eine offensive, nämlich massive Versuche, die Aufführungen zu verhindern. Heute ist das Stück leider total vergessen. Bilder von den Deutschen, Antigermanismus. Beide Varianten zeigen, dass auch auf der deutsch-jüdischen Seite in Bezug auf die Deutschen massive Klischeevorstellungen vorhanden sind. Dieses Schubladendenken findet man in Deutschland und Deutschen gegenüber auch in Israel. Dass 1952 israelische Liberale ernsthaft fragen konnten, ob es denn in Deutschland wirklich eine Demokratie geben könnte, mag man 7 Jahre nach den Judenmorden verstehen. Doch schon damals war kaum nachvollziehbar, warum Lessings Nathan der Weise nicht aufgeführt werden sollte. Diskussionen dieser Art sind vorbei. Allerdings offenbart beispielsweise der politische Keulenschlag des früheren israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin im Mai 1981 gegen Bundeskanzler Helmut Schmidt und das deutsche Volk die Intensität des zwar nicht vorherrschenden, aber noch immer vorhandenen kollektiven Vorurteils gegen Deutsche und Deutschland. Im November 1988 hatte der gerade gewählte Präsident des israelischen Parlaments, Dov Schilansky, nichts Eiligeres zu tun, als zu verkünden, er werde, anders als sein Vorgänger, keine deutschen Abordnungen empfangen. Natürlich ist das historisch verständlich und politisch nachvollziehbar. Aber es ist, zumindest in Bezug auf große, ja größte Teile der bundesdeutschen Gesellschaft, nicht mehr realistisch. Denn außer alten und neuen Nationalsozialisten gibt es eben auch und vor allem eindeutige Gegner des Nationalsozialismus. Gewiss, wir wissen aus Umfragen, dass es 1987 immer noch rund 8% eingefleischter Antisemiten und weitere 7% von zumindest eigentlich Antisemiten gab. Bis heute bewegt sich der Anteil der Antisemiten zwischen 15% und 20%. Wir wissen aber auch, dass diese beiden Gruppen im Vergleich zu 1949 wesentlich kleiner geworden sind. Ist also das Glas halb voll oder ist es halb leer? Es ist mehr als halb voll. Ich betone die 85% Nicht-Antisemiten, ohne die 15% Antisemiten zu übersehen oder zu verharmlosen. Inzwischen ist bei Fortschreibungen früherer Umfrageformulierungen in Gesamtdeutschland der Anteil der Antisemiten nicht signifikant höher, wenngleich es bei anders gestellten Fragen manchmal so scheint. Vergleichbar sind Umfragen nur da, wo die gleich oder fast die gleiche Frage den Befragten vorgelegt wurde. Nein, Realismus ist in Bezug auf Juden und Deutsche noch immer nicht gefragt. Weder von den amtlichen Repräsentanten des deutschen Judentums, noch von vielen Deutschen, seien sie nun Amtsträger oder nicht. Die diversen deutschen Personen und Institutionen suchen für ihre Zwecke sozusagen ihren Juden, der das aussprechen kann und möchte, was sie, ob rot oder schwarz, grün oder blau-gelb, eigentlich ausdrücken wollen. Das gilt vor allem in Bezug auf Kritik an Juden. Sicher ist sicher. Kritik an Juden überlässt man lieber den Juden, genauer seinem eigenen Juden. Soll ich sagen, seinem Hofjuden? Ob FAZ oder TAZ, ob AZ, BZ oder SZ, Deutschland West oder Deutschland Ost. Das Muster ist ähnlich bei allen Zeitungen oder Parteien, trotz der grundlegenden Unterschiede. Auf diese Weise, nur auf diese Weise, wird wenigstens die durchaus vorhandene Bandbreite jüdischer Meinungen erkennbar. Dieser jüdische Pluralismus könnte sogar auf Umwegen zu mehr Realismus führen. Damit wird die Möglichkeit angedeutet, nicht der Sachverhalt wiedergegeben. Denn dieser Umweg zum deutsch-jüdischen Realismus erweist sich als Holzweg. Jeder einzelne dieser Umwege führt in der Regel nur zu gewissen Teilen der deutschen Gesellschaft. Das heißt zu den diversen bundesdeutschen Teilgruppen bzw. Subkulturen. Der konservative Jude erreicht weitgehend nur die konservativen Nichtjuden, der sozialistische Jude den sozialistischen Nichtjuden, der grün-alternative Jude den grün-alternativen Nichtjuden und so weiter und so weiter. Jeder hatte oder hat seinen Hofjuden. Unser Befund? Unsicherheiten allenthalben. Dem Zerrbild setzt man sicherheitshalber das Idealbild und nicht das Realbild entgegen. Dabei verkennen diese nur Wohlmeinenden und weniger Gutwissenden, dass sie sich im alten Teufelskreis bewegen. Im Zusammenhang mit dem Problem des mangelhaften deutsch-jüdischen Realismus im kulturpolitischen Bereich wäre kurz noch folgende Anmerkung zu ergänzen. Sobolds Stücke sind hart, aber sie sind realistisch. Auch Fassbinders Stück »Der Müll, die Stadt und der Tod« ist hart. Realistisch ist es deshalb noch lange nicht. Fassbinders Stück knüpft nämlich genau an die Tradition des Zerrbildes an. Und deshalb ist es ein ärgerliches Stück. Ärger bringt uns alle manchmal weiter. Dieser Ärger nicht, weil in Fassbinders Stück mit pauschalen Klischees argumentiert wird. Bei Fassbinder begegnen wir eben dem Juden, nicht dem jüdischen Menschen A, B oder C. Israel-Bilder, deutsche und israelische. Die Suche nach der deutsch-jüdischen Realität sollte sich nicht nur auf deutsche Juden beschränken. Sie muss auch das deutsch-israelische Verhältnis umfassen. Die große Mehrheit der bundesdeutschen Gesellschaft hat sich nach anfänglicher Distanz, die wohl vernehmlich zunächst mit Befangenheit erklärt werden kann, in den Jahren 1967 bis 1981 geradezu in eine Israel-Begeisterung gesteigert. In Israel war nun alles gut, schön und richtig, ja geradezu ideal. Juden und Araber, orientalische und euroamerikanische Juden, alle Israelis lebten, so das idealisierende Klischee, völlig einträchtig miteinander, nicht nur nebeneinander. Sogar die Besatzungspolitik in den 1967 von Israel eroberten Gebieten galt lange als aufgeklärt und friedensstiftend. Unschwer erkennen wir, wie das Idealbild vom Juden und vom Judentum nun auf den jüdischen Staat übertragen wurde. Das war wohlgemeint und historisch verständlich, aber es war nicht realistisch und beiden Seiten nicht dienlich, auch nicht dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Es gab freilich zu diesem Idealbild seit 1967-68 vor allem bei der sogenannten Neuen Linken, später bei den Grünen Alternativen, Ausnahme Joschka Fischer seit 1994, aus welchen Gründen auch immer, und in der SED-DDR ein Gegenbild. Dieses Bild war für die SED und bei vielen Neulinken und Grünen Alternativen zwar anders, aber auch nicht realistisch. Israel wurde nun als faschistisch bezeichnet. Mit den Nationalsozialisten oder wenigstens mit dem Apartheid-Regime in Südafrika verglichen und in der Fratze des Killerstaates gezeichnet, also überzeichnet und verzeichnet. Bald gehörte es zum guten Ton, nicht nur südafrikanische, sondern auch israelische Waren zu boykottieren. Dieser Zerrbild-Anti-Israelismus hat sich von der grün-alternativen Szene zu anderen Rändern hin verlagert. Man erinnere sich an Graffiti in der Hamburger Hafenstraße, Ende der 1980er Jahre. Bis zur DDR-Wende im Herbst 1989 zeigte das neue Deutschland dieses Israel-Bild unaufhörlich. Danach gab es, auffallenderweise, sachliche Berichte und Reportagen. Unverkennbar war sogar ein gewisses Buhlen um Israel ab dem November 1989. Die SED wollte mit Hilfe Israels und der jüdischen Diaspora die deutsche Zweitstaatlichkeit zementieren. Realismus aus Opportunismus. Seit 1981 folgte in allen politischen und ideologischen Gruppen der Bundesrepublik Deutschland Israel gegenüber Ernüchterung und Distanz. Die alles andere als friedenstiftende Siedlungs- und Palästinenserpolitik der israelischen Regierungen seit Menachem Begin sowie seine antideutschen Rundumschläge haben gewiss auch dazu beigetragen. Erstaunlich oder nicht? Grundlegend hat sich die Israel-Distanz der Deutschen bis 2025 nicht verringert, eher vergrößert. Im Gaza-Krieg war sie noch sicht- und hörbarer, nicht nur bei den erheblich lautstärkeren und erheblich größeren Demonstrationen für die Palästinenser. Für die Israelis oder die Juden machten sich deutlich weniger Menschen stark. Auch unter den feinen Damen und Herren mit Nadelstreifen oder Business Casual in trauter abendlicher Tischrunde bei Speis und Trank gehobenster Qualität. Es wäre analytisch falsch und außerdem ungerecht, wollten wir mangelnden Realismus gegenüber den Juden und Israel nur den Deutschen oder überhaupt Nichtjuden nachweisen. Auch Juden und Israelis selber leiden unter diesem fehlenden Realismus, auf sich selbst bezogen. In meinem Buch »Ewige Schuld« 1988 habe ich versucht, besonders die Weltsicht der deutschen Juden zu beschreiben. Auf eine vereinfachende Formel gebracht, es bestand und besteht heute weniger eine grobe Gegenüberstellung zwischen der jüdischen und der nichtjüdischen Welt. Die jüdische Welt war die Welt des Lichtes, die Welt des Guten, der nichtjüdische Kosmos die Welt des Schattens, des Schlechten. Diese Weltsicht ist historisch und psychologisch verständlich. Sie entsprach jedoch schon Ende der 1980er Jahre nicht mehr oder nicht mehr ganz der Realität. Ähnlich damals und heute das oft in Israel zu beobachtende Klischee in Bezug auf die internationale Staatenwelt. Wieder auf eine vereinfachende Kurzformel gebracht heißt es: Die ganze Welt ist gegen uns. Das war so, das ist so, das wird so bleiben. Auch diese Sicht entspricht bestenfalls nur einem Bildausschnitt, nicht dem tatsächlichen Gesamtbild. Israelis und Juden leiden aber nicht nur an der Außenwelt. Sie leiden auch an sich selbst. Nach der jahrhundertelangen, ja der Jahrtausende währenden Verfolgung und Unterdrückung schworen sich die zionistischen Gründungsväter und Gründungsmütter: Wir werden nach all dem Leid eine bessere, eine gerechtere, eine menschlichere Gemeinschaft in Zion aufbauen. Die Messlatte wurde willentlich und wissentlich sehr hoch gelegt. Zu hoch. Denn so hochgesteckte Ideale lassen sich nicht verwirklichen. Früher und deutlicher als die meisten hat dies der bedeutende deutsch-jüdisch-israelische Denker Yerushom Scholem erkannt und formuliert. Der Zionismus habe pseudomessianische Züge getragen, indem er Befreiung und Erlösung im Diesseits versprach. Jeder Messianismus und Pseudomessianismus erweckt hohe, kaum erfüllbare Erwartungen. Die Enttäuschung von Juden, übrigens auch von befreundeten Nichtjuden, war daher von Anfang an programmiert. Selbst die größten moralischen, politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Erfolge Israels konnten die gehegten Hoffnungen daher nie erfüllen. Das Ideal musste an der Realität zerschellen. Das mag eine Erklärung für die israelische Selbstbespiegelung und Selbstkritik sowie für die häufige und manchmal auch ätzende Kritik des Auslands sein, über die man sich in Israel nicht selten beklagt. Diese Rügen aus dem Ausland sind auch, doch keineswegs nur, auf die pseudomessianischen und durchaus wohlwollenden, aber letztlich ebenso unrealistischen Erwartungen der Juden und der Außenwelt zurückzuführen. Israel wird aufgrund der so hohen selbstgesteckten Erwartungen auch von der nichtjüdischen Welt mit hohen, höchsten und daher unrealistischen Maßstäben gemessen. Die Wurzel dieser Israel-Kritik schmeichelt dem jüdischen Staat. Dieses grundsätzliche Wohlwollen wurde von Israel nicht immer genutzt, sondern vielfach verkannt. Auch dies ist eine Folge des mangelnden Realismus, sich selbst und anderen gegenüber. Die sachliche Israel-Kritik zeigt einmal mehr, dass Bürger- und Menschenrechte unteilbar sind. Sie zeigt, dass leider auch die Nachfahren von Opfern, ja sogar Opfer selbst, Täter werden können. Keiner ist immun. Du sollst dir kein Bildnis machen. In der bildenden Kunst haben sich die Juden daran gehalten. Im täglichen Leben von Mensch zu Mensch und Volk zu Volk haben sie, wie alle Völker, für fromme Juden ein Horror, kräftig gegen dieses erste Gebot gesündigt und wurden, im übertragenen Sinne, Christen, das heißt Bildmenschen. Die Christen wurden durch ihren Weg über die Paganisierung zum bildhaften Bild auch zum Gottes- und vor allem Jesusbild wahrlich keine Juden. Wie diese setzten sie sich jedoch über das erste Gebot wörtlich und im übertragenen Sinne von Mensch zu Mensch und Volk zu Volk wie die Juden hinweg. Die Kunstgeschichte verdankt dieser Gebotsübertretung unendlich viel, nein, alles. Im Dienste des Wort- und Gedankenbildes Judensau und Stürmerjude wurde das Bild in der Geschichte immer wieder zum Teufelswerkzeug. Zwischen Menschen und Völkern sollten wir uns vom Bild als Ab- und daher meistens Zerrbild lösen. Je eher, desto besser. Du sollst dir kein Bildnis machen. Durch das Ablösen vom Wort- und Gedankenbild wird die säkularisierte Welt gewiss nicht göttlich, aber menschlicher. Den Religiösen ist der Mensch Ebenbild Gottes. Also wäre eine menschlichere Welt zugleich eine gottesnahe. Die Ungläubigen begnügen sich mit der diesseitigen Conditio Humana und erstreben auf ihre Weise eine menschlichere Welt. Gläubig oder nicht, alt oder neu, tiefe Weisheit steckt in dem Gebot: Du sollst dir kein Bildnis machen.